Letzten Sonntag haben wir hier symbolisch einen Gottesdienst zum Baustart gefeiert, obwohl noch kein Bagger draußen ist und noch keine Handwerker so übers Gelände laufen, außer die, die schon hier in unserer Gemeinde sind. Also Baustart-Gottesdienst, weil wir gesagt haben, wir müssen jetzt mal Zeichen setzen, dass es schon losgeht. Und ob und dass wir anbauen wollen, das ist ja schon lange klar. Das haben wir schon lange entschieden als Gemeinde. Aber wie konkret, also wie in der Ausführung, das war bisher noch nicht in allen Punkten geklärt. Unser Anbau, den wir machen, hier nach vorne raus, der braucht ein Fundament. Kann ich einfach nur ein Haus irgendwo hinsetzen. Dieses steht auf altem Fundament, aber nach draußen zu brauchen wir ein neues Fundament. Und was glaubt ihr, brauchten wir, bevor wir entscheiden, wie das Fundament wird? Eine Analyse, ein Gutachten, wo man nämlich drei Bohrungen gemacht hat, um festzustellen, wie schaut es denn da drunter aus? Wie ist der Untergrund eigentlich beschaffen? Trägt der dauerhaft? Wir haben nämlich hier 200 Meter von hier die Elster und da gibt es auch gewisse hydraulische Regulierungen. Das heißt, es ist gar nicht so ohne, dass man nicht weiß, wie das Grundwasser hier auch von unten nach oben steigt. Dann haben wir ein Haufen Bauschutt dort unten liegen, dann ist Lehm drunter und irgendwann kommt dann der Elsterkies. Und das Interessante war bei diesem geologischen Gutachten, dass man an einer Stelle bloß 3 Meter tief kam, an der anderen 4, an der anderen 6. Und da merkt man nämlich, wow, da ist ein großer Unterschied hier auf ungefähr 30 Meter nur auseinander. Und das Entscheidende ist eben, wie wir unser Fundament setzen. Und ich dachte, das ist so ein gutes Bild, weil es gilt für unser ganzes Leben. In allem in unserem Leben ist das Entscheidende, wie setzen wir unser Fundament, auf was bauen wir auf was baue ich auf. Carsten hat eben sein Zeugnis gegeben zur Gemeindeaufnahme und das ist für mich so wesentlich, dass das Fundament in seinen Kindheitstagen gelegt wurde. Und er hat als Kind darauf gebaut. Da hat schon seine Familie, seine Eltern, seine Großeltern haben da schon Fundament gelegt, den Glauben ihm nahegebracht. Und deshalb alles, was später im Leben kam, selbst dieses Weggehen von Jesus, sich entfernen, vielleicht auch im Alltag vergessen, konnte alles nichts daran ändern, dass dieses Fundament feststeht. Und wenn dann der Geist Gottes am Wirken ist und wenn das auch vielleicht Jahre dazwischen liegen, aber die Stürme des Lebens haben dieses Fundament nicht eingerissen. Und das ist für uns als Gemeinde, finde ich, eine ganz großartige Botschaft. Und deshalb nochmal diese Frage, auf welches Fundament bauen wir unser Leben auf? Auf welches Fundament baust du dein Leben auf? Wenn du zurückschaust, die letzten Jahre, heute, wenn du sagst, wo will ich morgen hin? Und deshalb lasst uns dazu immer auf Jesus hören, der uns so viel zu sagen hat. Und heute möchte ich mit euch mal ans Ende der Bergpredigt gehen, die in Matthäus 5 bis 7 aufgeschrieben ist. Und dort ist bereits ganz, ganz vieles gesagt, wie wir konkret leben sollen. Also Jesus nimmt ganz viele einzelne Beispiele im 5., 6. Kapitel, bis er dann am Ende schon im Kapitel 7 nochmal ganz grundsätzliche Dinge anspricht. Und die lesen wir. Zuerst sagt er, nicht alle Menschen, die sich fromm gebärden, glauben an Gott. Wow. Auch wenn sie Herr zu mir sagen, heißt das noch lange nicht, dass sie ins Himmelreich kommen. Entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Am Tag des Gerichts werden viele zu mir kommen und sagen, Herr, Herr, wir haben in deinem Namen prophezeit und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder vollbracht. Doch ich werde ihnen antworten, ich habe euch nie gekannt. Fort mit euch, ihr lebt nicht nach Gottes Gebot. Wer auf mich hört und danach handelt, der ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Menschen überwältigt von seiner Lehre, denn er sprach mit Vollmacht, anders als die Schriftgelehrten. Das mussten die Zuhörer erstmal verkraften. Sie waren überwältigt von seiner Lehre, heißt es hier. Vielleicht sogar entsetzt. Wie kann das sein, dass er Menschen scheinbar den Glauben abspricht? Da kommen Menschen vor den Thron Gottes, die sagen, wir haben Herr in deinem Namen viel getan. Und dann sagst du, wir kennen dich nicht. Ich kenne euch nicht. Also sie waren vielleicht entsetzt, schockiert. Wie kann der so etwas sagen? Da bin ich doch besser als der Großteil der Menschen. Bin fromm. Ich glaube an Gott. Da bin ich doch einer von den wenigen hier in Gera und Umgebung, die so glauben, dass es überhaupt einen Gott gibt. Ich sage, Herr, beruf mich auf ihn. Und das soll am Ende doch nicht reichen. Ich wünsche mir, Mama, dass wir diese Worte zum ersten Mal hören und nicht schon so oft gehört haben, dass sie uns nicht mehr entsetzen. Aber eigentlich müssen wir doch auch sagen, kann doch gar nicht sein. Aber in Vers 21, am Schluss von Vers 21, sagt Jesus, entscheidend ist, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen, heißt es hier oben. Entscheidend ist, zweite Zeile, dritte Zeile, ob sie meinem Vater im Himmel gehorchen. Wörtlich steht dort, der Tuende, also der tut den Willen meines Vaters. Der den Willen meines Vaters tut. Das ist gemeint mit gehorchen. Also nicht eine Weltreligion, die identifiziert sich ja mit Unterwerfung. Ja, der Islam ist Unterwerfung. Es geht nicht um Unterwerfung im Sinne von wir gehorchen dir und unterwerfen uns in den Staub, sondern weil wir deinen Willen tun wollen. Vater, dein Wille ist gut und deshalb will ich ihn tun. Das ist der Gehorsam, von dem Jesus redet. Und deswegen reicht es eben nicht davon, nur zu reden, Herr, Herr zu sagen, sondern, das hat Andreas eben schon angedeutet, es geht um das Handeln, es geht um das Machen. Nicht, dass unsere Gnade auf unserem Machen steht, aber wenn wir Gnade von Jesus empfangen, dann sollen wir zu den Machenden gehören, die den Willen meines Vaters tun, die ihr Christsein ausleben. Das heißt, es geht nicht darum, wie religiös du bist, weil religiös sind heute viele. Viel, viel mehr in unserer Bevölkerung als den Glauben an Jesus bekennen und kennen, sind Menschen, die heute viel von Spiritualität halten und reden. Spiritualität ist wieder groß geschrieben. Aber das ist ganz viel ein Gefühl, und zwar mein Gefühl, wie ich mir Gott vorstelle. Und wenn Gott im Baum in der Schöpfung ist, dann gehe ich eben sonntags in den Wald und umarme die Bäume. Das machen mittlerweile übrigens sogar Hochschulen, sozusagen diese Spiritualität im Wald suchen. Ich denke mir dann immer, das kann man ja machen. Man kann Gott im Wald suchen. Aber uns muss klar sein, dass nicht Gott im Baum ist, sondern dass Gott der Schöpfer der Bäume ist und dass ich seine Herrlichkeit in der Schöpfung finden kann. Aber nicht die Schöpfung, das Geschöpf zu Gott zu machen. Und ganz viel ist da eben Gefühl. Ich fühle, hier drin liegt Kraft, ja, ich fühle das. Und dieses Gefühl, diese Emotionen, die sind eben auch trügerisch, weil sie subjektiv sind. Und die sind vor allem verletzbar. Mein Emotionales ist verletzbar. Deswegen sagen Menschen auch, ich fühle mich so verletzt. Und wenn unser Glaube nur darauf steht, dann sagt Jesus uns heute, reicht das nicht. Wenn es uns nur begeistert, wenn es schön ist, dann ist die Frage, was wird denn dann, wenn der Regen kommt, der Wind, der Sturm? Das heißt, die Jüngerschaft, von der Jesus in der Bergpredigt redet, die bedeutet Nachfolge, folge mir nach. Das war ja eine Einladung an die ersten Jünger, dass Jesus gesagt hat, hier, Simon, Petrus, folge mir nach. Andreas, Jakobus, Johannes, Levi, folge mir nach. Und Nachfolge heißt, diesen Glauben zu leben, ihn ins Leben umzusetzen. Und das ist was Objektives, das ist was Messbares. Das hat was mit unserem Handeln zu tun. Wir haben im letzten Jahr immer wieder gesagt, wir können nur bauen, wenn wir als Gemeinde dafür auch zusammenlegen. Da reicht nicht das Gefühl. Wenn ich fühle, dass Gott schon machen wird, dass wir bauen, dann werden wir nicht bauen können, weil wir die Handwerkerrechnung nicht bezahlen. Also das ist objektiv, das ist messbar. Ich muss überlegen von dem, was ich habe, wie viel kann ich mir leisten, dass ich gebe. Das ist ganz messbar. Und das ist für den Einzelnen sehr unterschiedlich, weil der eine hat mehr und der andere hat weniger. Der eine hat mehr Verpflichtung, der andere hat mehr Freiraum bei seinen Verpflichtungen. Messbar. Und das ist nicht nur beim Geld, sondern das betrifft auch die Zeit. Wie gestalten wir unser Leben? Wie gestalten wir die Woche? Setze ich mich nur hier rein am Sonntag und singe mit, Herr, Herr, und lass mich berieseln? Oder trägt mich das in den Montag, in die Woche? Ist das mein Fundament, wenn ich in der Zahnarztpraxis Patienten behandle? Ja? Ist das mein Leben? Macht das meinen Alltag aus? Und Carsten hat uns das heute so als Zeugnis gegeben, dass es Jahre gibt in seinem Leben, da hat das nicht mehr deinen Alltag ausgemacht. Ja? Da war das hier hinten drin, ein bisschen vielleicht noch hier, aber weit weg. Nicht mehr real. Und Jesus sagt, Jüngerschaft ist real. Ein Christ muss bekennen können, was er glaubt, weil das hat was zu tun mit unserer Lebensrealität. Und deshalb ist es auch entscheidend zu hören, wenn Jesus sagt, hier vorne steht, ihr lebt nicht nach Gottes Gebot. Wörtlich heißt ihr, ihr Tuenden der Gesetzlosigkeit, also ihr, die gesetzlos lebt, wo das Reden vom Glauben nicht mit dem Handeln vom Glauben übereinstimmt. Darum geht das Jesus. Sie berufen sich auf Gott, aber ohne mit ihm wirklich unterwegs zu sein. Und das passt nicht zusammen. Jesus schließt daraus, es geht nicht. Und Paulus sagt einmal später in seinen Briefen, dass ihr die Gnade nicht missbraucht als Deckmantel eurer Bosheit. Also zu sagen, naja, ist ja alles nur Gnade oben drüber. Das reicht schon irgendwie. Mir ist dazu ein Bild eingefallen und wer mich kennt, weiß, ich bin nicht der Begabteste in Bildern und deswegen freue ich mich immer, wenn mir dann so ein Beispiel einfällt. Und zwar habt ihr das Wort Scheinehe bestimmt schon mal alle gehört. Eine Scheinehe. Das kann mit hoher Kriminalität einhergehen, dass man sozusagen, um einen gewissen Zweck zu erfüllen, zum Beispiel um nach Deutschland zu kommen, eine Ehe zum Schein eingeht, um Zwangsprostitution zu verschleiern und. Jedenfalls eine Scheinehe und eine Ehe. Was unterscheidet die? Auf dem Papier steht beides, vollzogen vielleicht vor einem Standesbeamten. Aber das Entscheidende ist, eine Ehe ist per Gesetz, per Definition in unserem deutschen Recht eine Verpflichtung zur gegenseitigen Verantwortung, füreinander da zu sein. Der Standesbeamte, der beruft sich auf das bürgerliche Gesetzbuch. der sagt nicht einfach, ach, ihr seid so hübsch, ihr passt zusammen und deswegen seid ihr Mann und Frau, sondern er fragt genau das ab. Seid ihr bereit, diese gegenseitige Verpflichtung auch wirklich einzugehen? Ja, jetzt mal ehrlich, wenn das im Leben, im Alltag nicht trägt, also eine Ehe nur auf dem Papier, aber in Wirklichkeit leben die gar nicht zusammen, die gestalten ihren Alltag gar nicht, die reden gar nicht miteinander, die leben vielleicht in getrennten Wohnungen, die haben eigentlich gar nicht miteinander zu tun. Ist das eine Beziehung? Ist das eine Ehe? Nein. Und deshalb sagt Jesus, braucht es ein Fundament für unser Leben. So wie, ich bin heute sehr herausgefordert, mich fordert Bewegung im Gottesdienst heraus. So wie Liebe, Treue und Vertrauen das Fundament sind für eine Ehe. Denn um sie wirklich nicht nur auf dem Papier oder zum Schein zu sein, braucht es Liebe, braucht es Treue, braucht es Vertrauen. Und das möglicherweise, oh Schreck, 50 Jahre lang. Mit einer zunehmenden Lebenserwartung kostet das ganz schön Kraft, das vielleicht bis ins hohe Alter gemeinsam zu schaffen. Ja, wie wertvoll ist das, wenn wir das erleben dürfen? Was ist das für ein Gnadengeschenk, wenn zwei Menschen miteinander sagen können, unser Fundament ist Liebe, Vertrauen, Treue. Darauf bauen wir. Und genauso wie in diesem Beispiel Ehe, brauchen wir im Glauben dieses Fundament. Und das Einzige, was uns trägt, ist nämlich genau diese Beziehung zu Jesus. Eine Scheinehe mit Jesus ist keine Ehe. Ein Füreinander-Dasein. Ich bin für euch da. Ich will euch segnen. Und ihr sollt ein Segen sein. Ich lasse meinen Heiligen Geist in euch fließen, damit ihr ihn wieder zurückfließen lasst. Wir werden demnächst eine kleine Predigtreihe mal machen über die Frucht des Geistes, wo Paulus das so schön erklärt, ja, mit welchen Facetten der Geist Gottes wirkt, was er alles ausgießt in unser Herz, Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter. Aber doch nicht zum Selbstzweck, sondern damit das von uns in die Welt wieder fließt, zurück zu den Menschen und damit auch zu Gott. Was ist also ein tragendes Fundament im Leben? Und ich habe ja noch euch jetzt diesen letzten kurzen Abschnitt vorenthalten, aber wir haben das Bild ja schon tausendmal gehört. Jesus macht das gar nicht kompliziert. Jesus schreibt kein fünfseitiges geologisches Gutachten, wie wir das jetzt hier gebraucht haben für unseren Bau, sondern Jesus polarisiert, wie er es so oft tut, schwarz-weiß. Er hält keinen Vortrag über Tektonik. Er malt einfach Bilder. Er sagt, Freunde, hier ist Fels und hier ist Sand. So wie Andreas vorhin die Kinder gefragt hat, und hast schon mal eine Burg auf Sand gebaut und bist am nächsten Tag wieder gekommen ans Wasser, Ebbe, Flut, was war los mit deiner Sandburg? Sie war weg. Ich hatte hierzu das Bild von Häusern, die mal früher relativ nah am Meer gebaut waren, da, wo so große so Steilküste gibt. Vielleicht habt ihr schon mal solche Bilder gesehen, wie über die Jahrhunderte das Wasser sich immer mehr von dieser Küste geholt hat und immer wieder was abbricht, so wie auf Rügen die Kreidefelsen. Und irgendwann stehen die Häuser an der Abbruchkante. Dieses Bild hatte ich so vor Augen. Also, wow, wenn Sand nur das Fundament ist, dann kann das irgendwann sein, dass ich an der Abbruchkante stehe. Und deswegen sagt Jesus, das Entscheidende ist, bau auf Fels, denn der Fels trägt. Wir brauchen den Felsen. Sand verschwimmt, Sand fließt weg, Sand hat keinen oder bietet keinen Halt. Und ich habe mich erinnert an David im 18. Psalm, der gesagt hat, ich liebe dich, Herr, durch dich bin ich stark. Der Herr ist mein Fels. Jesus is my rock. Meine Burg, mein Retter. David hat nichts aufgezählt von, ja, es ist gut, dass ich König bin, dass ich Leute um mich habe, sondern David hat sich nur noch zurückbesonnen auf das eine, was trägt in seinem Leben. Er sagt, ich liebe dich, Herr. Und zwar als Reaktion, weil ich weiß, du liebst mich. Durch dich bin ich stark. Nur durch dich. Du bist mein Fels, meine Burg, mein Retter. Mein Gott ist meine Zuflucht, bei dem ich Schutz suche. Er ist mein Schild, die Stärke meines Heils und meine Festung. Herr, wenn ich dich lobe und anrufe, dann werde ich vor meinen Feinden gerettet. Wer hat den 18. Psalm in der letzten Zeit mal gelesen? Meine Leseempfehlung für nächste Woche. Scheinbar hilft es ja, wenn ich sowas mal hier sonntags sage. Wer hat das Buch Esra mittlerweile gelesen? Halleluja. Für dich hat es sich gelohnt. Ich hoffe, die anderen probieren es noch aus. Also dieses zu begreifen, diese Beziehungsebene mit Jesus, zu sagen, Herr, du bist meine Burg, du bist mein Retter. Nicht meine Sandburg, sondern da, wo ich mich zurückziehen kann, wie diese mittelalterlichen Burgen, wo man den Burggraben, die Zugbrücke hochmachen kann, fest gebaut. Und dort habe ich Zuflucht. Oder mit diesem anderen Bild, das uns heute schon in einem Lied begegnet ist, du wohnst über dem Lobpreis Israels. Du, Gott Israels, wohnst über dem Lobpreis deiner Kinder. Da, wo du bist, da sind wir geborgen. Wie das Volk Israel in der Wüste, da, wo du bist, da ist die Wolkensäule und die Feuersäule. Jesus ist der Fels, Jesus ist the rock. Und deshalb, ich möchte euch ermutigen, lebe aus Liebe zu ihm. Baue dein Leben auf seine Treue auf und vertraue ihm. Das ist das Klügste, was du tun kannst. Und Jesus stellt uns ja diese zwei Männer vor Augen. Er sagt, der eine ist ein kluger Mann oder kluger Mensch. Und den anderen nennt er hier, in der Neuen Leben-Bibel ist das recht frei übersetzt, Dummkopf. Dummkopf. Muss man heute aufpassen, wenn man es zu jemandem sagt. Warum Dummkopf? Und das ging mir in dieser Geschichte, die am Ende der Bergpredigt ist, mal ganz tief durchs Herz, weil ich es da noch mal ganz neu begriffen habe. Es geht nicht nur um etwas Statisches, hier steht ein Haus und dort steht ein Haus, sondern Jesus sagt, es gibt eine Art Naturgesetz, es werden die Stürme kommen. Denn wenn ihr das nochmal lest, dann heißt es nämlich bei beiden Geschichten, als der Sturm kam und das Wasser anschwoll und das Wasser an das Haus kam, an das Fundament, da heißt es bei dem einen, es stand fest und bei dem anderen, es wurde weggespült. Das heißt, dass die Stürme im Leben kommen, ist ein Naturgesetz. Und der eine ist etwas mehr behütet im Leben und der andere muss raue Winde mehr ertragen. Ich sage ja viel Bewegung heute. Das heißt, wenn du hier sitzt und denkst so ganz heimlich in dir, es wird schon passen, weil bisher ist doch immer alles gut gegangen, dann sage ich dir heute, du baust auf Sand. Denn es kommen Stürme im Leben. Du kannst nicht drauf hoffen, es wird schon irgendwie gut gehen. Ich fahre ohne Gurt und ohne Helm, weil es wird schon irgendwie gut gehen. Wer fährt noch ohne Helm Fahrrad? Es wird schon irgendwie gut gehen, ja? Heute vor 40 Jahren, um 1.23 Uhr und 44 Sekunden in der Nacht, ist eines der einschneidendsten Katastrophen in unserem europäischen Raum passiert. Ich war damals knappe 14 Jahre. Es hat mich tief erschüttert. Es war eine der größten Katastrophen in meiner Kindheit und Jugend. Heute ist Tschernobyl, Gedenken 40 Jahre. Tschernobyl war auf der Skala, die es gibt von nuklearen Katastrophen, auf Stufe 7 auf der Skala. Es war der größte anzunehmende GAU. Es war ein super GAU. Niemand hätte es je für möglich gehalten. Wisst ihr, was das Problem war? Material und Mensch. Das Material war so anfällig, dass es dem Abschalten der Elektrizität nicht standgehalten hat. Man hat nämlich an diesem späten Abend des 25. April 1986 einen Stromausfall ausprobiert. Es war wie eine Übung, ein Test. Kann ja mal sein, dass der Strom ausfällt. Also hat man das ausprobiert. Und man musste feststellen, dass das Material, aus dem diese Reaktoren gebaut waren, das nicht ausgehalten haben, diese Hitzeentwicklung nach dem Strom abschalten. Und das Zweite war der Mensch. Und wer weiß, wie in Osteuropa Menschen funktionieren, wenn es um Thema Verantwortung geht und vielleicht auch vorher noch einen Wodka getrunken, der weiß um die Anfälligkeit dieses Faktor Mensch. Und es war menschliches Versagen, das dazu führen konnte, man hat Sicherheitsbestimmungen nicht eingehalten, dass eine ganze Stadt mit 50.000 Menschen dadurch in einer Katastrophe gelandet ist. Es war eine Stadt, die erst 1970 geplant und 76, glaube ich, richtig ins Leben kam, zu einer Stadt wurde. Also gerade mal 10 Jahre vor dem Unglück. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung war 26 Jahre alt. Man hat dort junge Familien hingebracht, nämlich hauptsächlich Mitarbeiter für das Atomkraftwerk. Von den 50.000 Einwohnern waren 15.000 Kinder. Was für eine Katastrophe. Und solange ich lebe, möchte ich diesen Tag nicht vergessen, weil er zeigt, wie anfällig unsere Welt ist. Entscheidend ist nicht, dass ich mich im Leben durch die Probleme laviere, sondern entscheidend ist, dass mein Leben auf einem Fundament steht. Und das ist meine Leidenschaft, das spüre ich immer wieder, auch wenn wir das Evangelium hier am Sonntag anschauen, immer wieder zu sagen, Leute, haltet euch an Jesus, setzt dein Vertrauen ganz auf ihn, auf diese eine Karte, denn das ist das Einzige, das trägt, wenn die Stürme kommen, und sie kommen. Der alte Luther, Dr. Martinius, der hat einmal einen unfassbaren Satz gedichtet. Das ist eines der bekanntesten Kirchenlieder, das sozusagen das Aushängeschild der des Reformationsfestes. Da heißt es, nehmen Sie uns den Leib, Gut, Ehre, Kind und Weib. Das ist alles. Nehmen Sie uns den Leib, Hab und Gut, die Ehre, die Kinder, die Frau oder den Mann. Also Luther reduziert das auf die nackte Existenz. Wenn sie uns das nehmen, und dann formuliert er in diesem Lied, ein feste Burg ist unser Gott, sie können uns nichts anhaben, weil unser Leben auf dem Fundament steht. Und ich kriege immer richtig dolle Ehrfurcht, wenn ich das singe, weil ich kann das ja von mir gar nicht sagen. Ja, aber ich baue auf dieses Fundament Jesus, dass er mich durch solche Stürme durchträgt, weil das sind die Stürme. Oder wie wir in einem etwas neueren Lied singen, Blessed be your name, da heißt es, egal was du mir nimmst, egal was du dir gibst, ich singe auch das Lied immer mit großer Ehrfurcht. Ich möchte damit schließen, ich denke es genug gesagt und ihr seht, Gemeinde ist lebendig, heute ganz besonders. Und ich wünsche euch, nehmt diese Gedanken mit in diese neue Woche. Bau dein Fundament auf diesen Gott. Er liebt dich, er ist für dich da. Er wird dich tragen bis ins Alter, bis du grau wirst. Er lässt nicht los. Amen.